Servus, grüß Gott, guten Abend. Ich sage Ihnen was, ich habe ein gutes Gefühl für heute Abend. Ein sehr gutes sogar. Nein, das sage ich nicht einfach so, das hat einen Grund. Und zwar, ich habe Sie beobachtet. Ich habe mich vor der Vorstellung ins Publikum gemischt, verkleidet, als dunkelhaarige Blondine. Und dann habe ich Sie beobachtet und belauscht. Und das war so, wow. Sie sind mit einer Vorfreude da, mit einer Erwartungshaltung. Ja, das ist nicht immer so. Im Gegenteil. Manchmal ist es ganz arg. Es sind nicht immer alle freiwillig da. Vor allen Dingen Männer. Und die schimpfen dann. Ja, wie lange dauert denn der Schmarrn? Ich habe überhaupt gar keine Lust. Dann sagt die Frau, ich habe auch keine Lust. Deswegen sind wir ja da, damit ich meine Ruhe habe von dir. Oder wenn Eltern ihre Kinder mitschleppen. Ich meine jetzt nicht Kleinkinder oder Babys. Im Gegenteil, das ist für mich ein schönes Bild, wenn mir Eltern beim Schlussapplaus ihre Kinder entgegenstrecken. Alfred, segne es. Das meine ich nicht. Ich meine, wenn Eltern ihre pubertierenden Kinder mitschleppen. Und zwar entweder als Strafe oder wegen der Bildung. Ja, oft bin ich eine Strafe. Das finde ich unmöglich, wenn Internetverbot und Hausarrest nichts mehr nutzen. Dann müssen sie zu mir. Gut, ich kann es verstehen. Ich wäre jetzt mit 14 auch nicht freiwillig zu mir ins Programm. Ich hätte mich mit 14 nicht angeschaut. Später auch nicht.
Wenn einem alles Wurst ist, scheint das Leben leicht.
Ich würde meinen Humor als intelligent bezeichnen, als pfiffig, als verdreht, schwarz, als nicht beleidigend und daher niemals unter der Gürtellinie.
Der bayerische Kabarettist Alfred Mittermeier.
Gut sieht er aus, locker tritt er auf. Ohne irgendwelchen Schnickschnack und Lichteffekt. Eher zurückhaltend, weil ich meinen Körper nicht brauche, um einen Witz zu verstärken.
Jedenfalls dieses Beobachten und Belauschen vor der Vorstellung, ich mache das immer so. Und zwar, ich möchte vorab wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und heute Abend, und es ist unglaublich, ich habe noch nie so ein Qualitätspublikum gehabt, wie heute Abend hier in, wo sind wir? Freilich sage ich das jeden Abend. Aber heute stimmt's wirklich. Gut, das sage ich auch jeden Abend. Na, aber jetzt mal ohne Schmarrn. Sie haben Charakter, Sie sind zivilisiert, Sie gehen aufrecht. Sie sind schön, reich, intelligent, durch die Bank, fast alle.
Ein Porträt von Achim Hahn.
So, und jetzt stehe ich da. Als Arbeitnehmer vor 200 Chefs, Zeitarbeitsvertrag bis 22 Uhr, ohne Betriebsrat unter ständiger Aufsicht. Und nicht jeder Chef ist beliebt. Vor allen Dingen die, die man kennt. Die, die man nicht kennt, sind oft ganz nett. Und das gibt mir Hoffnung, weil ich sie nicht kenne. Außerdem müssen Sie sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Schließlich haben Sie mich rausgesucht und nicht ich Sie. Ja, ich hätte mich nicht rausgesucht. Das würde mich mal interessieren, nach welchen Kriterien Sie da vorgegangen sind. Nur wegen der Optik? Damen nicken. Ja, machen wir uns nichts vor. Dieser Abend ist ein One-Night-Stand. Man kommt zusammen, hat ein bisschen Spaß miteinander und geht anschließend wieder getrennte Wege. Ich bin ein Mann für eine Nacht. Nur ich kann es nicht jedem recht machen. Sie sind so unterschiedlich. Die einen wollen nur unterhalten werden, die anderen wollen nur Politik. Wiederum andere wollen von mir partnerschaftliche Lösungen, beziehungsweise Erlösungen. Es gibt nur eine Er-Lösung, eine Sie-Lösung gibt's nicht. Da habe ich erst daheim diskutiert mit meiner Frau, sehr emotional. Habe ich gesagt zu ihr, jetzt pass einmal auf, Eroberung, Erneuerung, Erleuchtung, Erfolg, Erotik. Hat sie gesagt, Ermüdung, Erkrankung, Ersatzteil, erledigt. Der erste Lacher auf der Chefetage. Das gibt Selbstbewusstsein.
Im Endeffekt ist es so, du musst deinen Stil finden als Künstler und mindestens genauso wichtig ist, dein Publikum muss dich erst finden.
Alfred Mittermeier, Kabarettist aus dem behaglichen Dorfen, etwa 50 Kilometer östlich von München, Wortspieler und seit Kindertagen mehr oder weniger Gelbwurstliebhaber. Einer, der mit witzigen Doppeldeutigkeiten spielt und dem schwarzen Humor recht zugetan ist, der selbstironisch in die eigenen biografischen Abgründe blicken kann und auch hochpolitisch wird, wenn's ihn packt. Und klar, da gibt's noch einen anderen mit demselben Nachnamen, aber davon später mehr. Zunächst die Eckdaten.
Also mein Name ist Alfred Mittermeier. Ich mache seit ungefähr 13 Jahren Kabarett. Im gesamtdeutschsprachigen Raum, also sprich die komplette Bundesrepublik, Österreich, die Schweiz und auch noch den Norden von Italien, sprich Südtirol.
Und inzwischen mit seinem 5. Soloprogramm Ausmisten. Ein Programm, mit dem der heute 52-jährige hochgewachsene Kabarettist für Übersicht sorgen will in Zeiten, in denen sich Klarheit und Vernunft verabschieden. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass mitten im Garten Eden das Chaos überhand nimmt.
So wie damals im Paradies. Hat alles gepasst. Eine super Firma, Riesenbetrieb, das Werk Gottes. Eine Biogärtnerei mit Baumschule und konventioneller Landwirtschaft. Hervorragende Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz am Wohnort, Festanstellung, 50% Frauenquote. Keine verkaufsoffenen Sonntage. Alles wunderbar, bis der Herr die Hausmitteilung rausgegeben hat. Liebe Betriebsangehörige, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Das ist verboten. Und das war unglücklich formuliert. Mit wenig Menschenkenntnis. Gut, woher auch? Wenn Gott geschrieben hätte, Achtung, esst nicht vom Baum der Erkenntnis, seine Früchte machen dick. Dann hätte Eva gesagt, ja gut, dann essen wir halt Birnen. Aber so war im Paradies die Hölle los. Das Personal hat sich bei Gott beschwert. Du hast gesagt, das ist das Paradies. Und Gott hat gesagt, ja, ja, meins. Und schon sind die zum Betriebsrat. Der war eine Frau, die Schlange. Und die war gewerkschaftlich engagiert, sozialistisch gewickelt, kommunistisch gestillt. Das war die Urgroßoma von Sarah Wagenknecht. Und zu der sind die ins Büro. Und das Büro war weit im Osten. Also nicht Nahe Osten, sondern Osten. Und zwar, wenn sie beim Paradies-Haupteingang reingehen, scharf links, weit weg vom Baum der Erkenntnis. Und die Sarah, die Schlange, die war gut drauf. Die hat vor Energie gesprüht, La Fontaine. Die kam direkt von der Oscarverleihung und sie hat ihn gekriegt. Zwar älteres Modell, aber wurscht. Einen geschenkten Senior, dem schaut man nicht aufs Rohr, dem schaut man auf den Beutel. Und die Schlangenknecht hat gesagt, wir machen einen Kompromiss. Ihr nehmt die Früchte und dafür kriegt ihr die Erkenntnis. Und die Erkenntnis war, wer zahlt, schafft an. Frei nach der goldenen Regel. Wenn ich es nicht will, aber ihr da esst, dann schmeiß ich euch aus meinem Nest. Hat ihnen Gott fristlos gekündigt. Er hat sie rausgeschmissen und davongejagt. In Bayern würde man sagen, oh, da hat er es aber ausgemistet. Der Herr. Der Mister. Und dann ist er da gestanden mit dem Heiligen Geist in seinem Paradies. Aber keiner mehr da, der den Rasen mäht, Hecken schneidet, Blumen gießt. Kein Mann für die Holzarbeiten, keine Frau für Pflanzengespräche. Und nach kurzer Zeit war der Garten verwildert, gestrüppt, Dickicht, Unkraut, Schädlinge, alles zugeschissen. Und der Heilige Geist hat Gott gefragt, was machen wir? Wir brauchen billige Arbeitskräfte. Und Gott schuf sich Polen und Rumänien. Dem entlassenen Personal ging es auch nicht besser. Die kamen in eine Elendsgegend. Die waren arbeitslos, keine Krankenversicherung, keine Renteneinzahlungen, nix. Und die Folge war, man hat sich gegenseitig vermisst. Das kennt man ja. Miteinander ist es schwierig, aber ohne einander geht's auch nicht. Abhängigkeit schafft Anhänglichkeit. Das sind nicht die besten Ehen, aber die längsten.
Ausmisten spiele ich jetzt seit Herbst vergangenen Jahres. Es ist also noch ein sehr frisches Programm und es geht darum, beim Ausmisten Missstände zu beseitigen. Man darf jetzt das nicht nur von der hygienischen Seite her sehen, sondern auch von der geistigen, von der ethischen Seite her, wo man sagt, okay, also diese Gruppe möchte ich nicht mehr haben oder das sollte man umstellen, hier könnte man was verbessern. Global gesehen, politisch gesehen, national gesehen, religiös gesehen, da werden sämtliche Komponenten berührt.
Vor allem aber geht es in Ausmisten um einen für viele wohl längst überfälligen Akt der Befreiung. Um die Frage also, was passiert, wenn nicht nur Gott sein Personal entlässt, sondern ein Land aus einem Land aussteigt. In seinem Fall also Bayern aus Deutschland und der EU, was Alfred Mittermeier beispielhaft durchexerziert. Ohne bajuwarische Selbstüberschätzung und auch nicht bierernst, sondern eher augenzwinkernd und gewissermaßen als roter Faden, mit dem
sehr, sehr viele Themen abgehandelt werden unter der Prämisse, wenn sich Bayern aus Deutschland selbst ausmisten würde, also einen bayerischen Brexit durchziehen würde. Und es hat sich eigentlich im Laufe beim Schreiben so entwickelt, dass es eine schöne Metapher ist, wo man viele Themen abarbeiten kann, die derzeit im politischen, im weltpolitischen Geschehen ja so ganz oben auf der Tagesordnung stehen.
Und es wäre dann quasi eine bayerische Selbstausmistung. Und die ist nicht abwegig, wenn man sich mal in Europa umschaut, wer da wo alles raus will. Die Schotten, Nordirland, Katalonien, Flandern, Südtirol, Korsika, die Basken, Sardinien, überall dort gibt es Abspaltungsbestrebungen. Der Bayerische Rundfunk hat eine nicht repräsentative Umfrage gemacht, ob Bayern aus Deutschland raus soll. Was glauben Sie, wie viel Prozent waren dafür? 83,9%. Da muss einer zweimal angerufen haben. Oder es waren lauter Dortmunder, die wollen auch mal wieder deutscher Meister werden. Wenn Sie mich fragen, ob Bayern die Scheidung einreichen soll, dann halte ich es mit Goethe. Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Ein nüchternes und eins mit 3 Promille. Bereits Napoleon Bonaparte hatte die Vision von einem einzigen Alpenstaat. Und für so ein Traumgebilde ist der Bayer ab der dritten Masse empfänglich. Ich persönlich brauche 4, vertrage aber nur 2. Und in so einem Zustand geht es ganz leicht. Scheidung von Deutschland. Neue Ehe mit Österreich. Gemeinsame Adoption vom kleinen Südtirol, Familie, gleiche Sprache, gleiche Lederhosen, gleich beleidigt. Und wenn man wieder nüchtern ist, dann weiß man sofort wieder, dass auch ein Huhn mit Fieber keine Spiegeleier legt. Es ist eine juristische Frage, ob ein Staat im Staat einfach so die Scheidung einreichen kann. Völkerrechtlich gesehen geht's theoretisch, 5-Mass-rechtlich praktisch. Bayern wäre dann ein unabhängiger Staat, braucht eine eigene Nationalhymne. Hammer. Komponiert von einem Bayern, getextet von einem Bayern, 3 Strophen. Nicht so wie die deutsche Hymne, komponiert von einem Österreicher, 3 Strophen, 2 zensiert. Bayern braucht eine eigene Verfassung. Haben wir auch? Wir sind bereits jetzt in einer ganz anderen Verfassung. Aber wir haben kein Grundgesetz.
Das Programm ist sehr zeitaktuell und zielt darauf ab, was sich derzeit nicht nur in Europa, sondern auch weltweit abspielt. Das sind die Religionen, die momentan extrem schlecht harmonieren. Das sind Politiker, die sich meiner Meinung nach immer weiter voneinander entfernen, parallel zur Gesellschaft, diese Gräben, die immer weiter auseinanderklaffen. Und da geht es darum, das darzustellen mit einem gewissen Niveau, mit einer gewissen Pointiertheit, mit einem hohen Unterhaltungswert, dass man das Ganze gar nicht so bierernst nehmen braucht und müsste, wenn jeder ein kleines Stück weit von sich offener wäre und dann wäre die Schnittmenge auch gar nicht so klein.
Bayern hat 1949 als einziges Bundesland das deutsche Grundgesetz nicht unterschrieben, aus Angst vor Verlust der Eigenständigkeit. Das ging damals schon los mit diesem Separatisten-Dasein. Das heißt, ein Grundgesetz muss her. Kurz, prägnant, bayerisch. Paragraph 1, wir sind wir. Paragraph 2, wer co, der co. Paragraph 3, passt schon, das Land.
Angekündigt wird Alfred Mittermeier ja oft als Grenzgänger zwischen politischem Kabarett und Comedy, was sicher auch mit seinem jüngeren Bruder Michael zu tun hat, dem wohl bekanntesten Stand-up-Comedian hierzulande.
Es wird da rein beruflich gesehen eigentlich überinterpretiert, sondern man hat zwei Brüder, die machen den gleichen Job, ja, so wie die Klitschkos oder wie die Hoeneß-Brüder. Es ist halt das gleiche Genre.
Und das ist dann auch schon die einzige Gemeinsamkeit, obwohl sie sogar als Jungens zusammen auf der Bühne angefangen hatten.
Ich komme ursprünglich aus dem Fasching heraus, Karneval. In Bayern heißt es der Fasching. Und habe damals begonnen, Ende der 70er Jahre auf regionalen Büttenveranstaltungen aufzutreten. Mit nachgespielten Sketchen von Karl Valentin, Gerhard Polt, wie sie alle hießen, die großen bayerischen Humoristen.
Ein Preuße kommt mir vor wie in der Vogelwelt ein Storch.
Na, wieso denn ein Storch?
Sie haben einen großen Schnabel und wenn es im Norden nichts mehr zum Futtern gibt, dann kommen sie nach dem Süden.
Ich war jetzt sehr egoistisch, ich habe jetzt nur von mir gesprochen. Natürlich gab es da einen zweiten Mitspieler. Es war mein Bruder, der 1,5 Jahre jünger ist wie ich. Und dadurch, dass ich damals erst, ich sag mal, 13 war, dann war der 11. Und da war es damals in dem Alter schon so, dass der Ältere angeschafft hat. Also der Michael war jetzt nicht wahnsinnig scharf drauf, da mitzumachen, hat dann erst nach 2, 3 Jahren gemerkt, das macht schon Spaß. Und wenn die Leute unten lachen, und der war viel introvertierter wie ich, so dass ich den, ja, den ersten Jahren mehr oder weniger auf die Bühne zerren musste.
Halt! Radfahrer, stehen bleiben! Wie heißen Sie denn?
Wieso? Ich habe Sie auch nicht gefragt, wie Sie heißen.
Ja, wie Sie heißen, möchte ich wissen.
Wurtelbrüft.
Wie?
Wurtelbrüft.
Wie schreibt man denn das?
Wie man spricht.
Die Texte für die Sketche, wie hier im Ausschnitt einer von Karl Valentin, nahmen sie mit dem Kassettenrekord aus dem Radio auf oder von alten Schallplatten und tippten alles mühsam auf der Schreibmaschine ab.
Und es hat sich dann so entwickelt, dass man anfing, im Laufe der Jahre dann diese Sketche nicht mehr 1:1 nachzuspielen, sondern den Sketch zu nehmen und dann einen gewissen Lokalkolorit reinzubringen. Das war so der Zwischenstep, bis es dann letztendlich daran ging, eigene Nummern zu konzipieren und zu schreiben.
Erzählt Alfred Mittermeier, weil er nun mal gefragt wurde. Immerhin hatten die Mittermeier-Burm schon eine gewisse regionale Popularität und traten Anfang der 80er Jahre gelegentlich auch im Fernsehen auf.
Das ging dann so weit, dass im regionalen Bereich, also sagen wir landkreismäßig, auch verschiedene Leute darauf aufmerksam wurden und sagten, Mensch, wollt ihr nicht einmal damit machen, ob das eine Benefizveranstaltung war oder ein bunter Abend, wo man gesagt hat, Mensch, da brauchen wir auch noch was Humoristisches, dann nehmen wir die beiden Mittermeier-Buben. Das war so unser Name, die Mittermeier-Buben. Wir waren ja noch nicht mehr gestandene Jugendliche, wie das Ding losging. So, dass wir auch dann unterm Jahr schon spielen konnten. Und wir hatten dann schon über die Jahre hinweg ein Repertoire zusammen, dass wir bereits mit 17, 18 zusammen einen kompletten Abend gestalten konnten. Das war dann bei uns im Pfarrheim und auch am Gymnasium dann schon, wo wir gesagt haben, okay, wir machen einen kompletten Abend und haben das ganze Repertoire, was ich da vorher in den letzten 7, 8 oder 10 Jahren angesammelt hatte, an einem Abend komplett aufgeführt.
Getrennt haben sich die beiden aufgrund ihres weiteren beruflichen Werdegangs. Alfred Mittermeier entschied sich für ein berufsbegleitendes BWL-Studium und verabschiedete sich vorerst schon aus Zeitgründen von der Kleinkunstbühne, Während Michael Mittermeier neben dem Uni-Studium zunächst mit Klampfe und noch mäßigem Erfolg durch die bayerische Provinz zog.
Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Kulturmanager.
Und während Michael Mittermeier mit Sept 1997 schließlich seinen Durchbruch erlebte.
Eine blaublütige Familie sitzt im Salon. Klaus Kinski als Butler tritt ein mit seinem ihm eigenen Blick. Noch einen Wunsch, Milady. Man wusste gleich, stirbt einer. Ein Schuss, Puh, Schrei, ah, dann Psycho-Jazz.
Arbeitete Alfred Mittermeier als Kulturreferent in seiner Heimatstadt Dorfen und führte dort zum Beispiel Wolfgang Ambros, der Watzmann, mit großem Erfolg auf.
Und habe das so richtig wieder Blut geleckt und habe gewusst, in diese Branche möchte ich wieder rein. Habe mich aber selber noch gar nicht auf der Bühne gesehen, sondern bin also von hinten eingestiegen, habe 12 Monate eine Ausbildung gemacht, Praktikum in einer Künstleragentur und in dieser Agentur bin ich dann letztendlich hängen geblieben. Das war genau mein Genre, das war Kabarett und Comedy und habe Künstler gemanagt, habe das Booking gemacht, also in dieser Agentur drin, nicht ich als persönlich als Agent, aber als Mitarbeiter in einer Agentur.
Ein verschlungener Weg zurück auf die Kleinkunstbühnen, auf dem es einige Jahre zuvor auch gelegentliche Auftritte mit 2 regionalen Kurzprogrammen gab. Und eine Tournee mit dem Erfolgsstück Indien von Josef Hader und Alfred Dorfer. Aber irgendwann wollte Alfred Mittermeier es mit 41 Jahren und optisch in seiner Haarpracht deutlich reduziert noch einmal wissen und ging als Solo-Kabarettist auf Ochsentour, wie er sein Programm nannte.
Das erste Programm, da hatte ich an sich Angst vor der eigenen Courage. Ich habe mich entschlossen, okay, ich fange jetzt an, ich schreibe jetzt ein Programm und versuche dann, rauszugehen, soweit ich eben raus kann. Ich habe gar nicht an Bayern gedacht, sondern wirklich bundesweit im deutschsprachigen Raum. Und habe so angefangen, wie sehr, sehr viele anfangen, nämlich irgendwie was Autobiografisches. Ich habe einen Lebensbogen gespannt, der hat vor der Geburt begonnen, bereits während der Schwangerschaft, und hat nach dem Tod geendet und bin da so durchgerast durch mein ganzes Leben. Zwar nicht 1:1, es waren sehr viele Nummer natürlich dabei, die sehr biografisch waren, aber ich habe das Ganze natürlich völlig überdreht mit verschiedenen Welten und Politik und alles so vermengt. Und ja, war ein erster Schritt, als abendfüllender Solo-Kabarettist Fuß zu fassen.
Trotz des übergroßen Schattens, den der Erfolg seines 1,5 Jahre jüngeren Bruders Michael darauf warf, mit dem ihn nichtsdestotrotz ein sehr freundschaftliches, brüderliches und manchmal auch kritisches Verhältnis verbindet.
Ja, da war der schon bei Rock im Park damals, ja, und ich habe, ich sage mal, die Klinken geputzt und habe gebeten, darf ich bei euch mal auftreten? Das war jetzt auch nicht der Wahnsinn für mich, also es war nicht sehr, sehr leicht. Also, im Gegenteil, es war dann, es war immer irgendwie so ein Vergleich im Raum gestanden, obwohl ich künstlerisch völlig anders auf der Bühne stand wie er. Er hat ja damals wahnsinnig viel mit dem Körper gemacht. Ich habe überhaupt nichts mit dem Körper gemacht. Ich saß auf 2 Stunden auf dem Barhocker und habe einen Monolog gehalten. Also da gab es überhaupt keine Überschneidungen her.
Was ich immer wieder gefragt werde, wenn ich so unterwegs bin auf Tour, sag einmal, warum bist du eigentlich Kabarettist geworden? Was läuft da schief in der Kindheit? Also bei uns daheim war es so, wir sind sehr kulturell erzogen worden. Meine Mutter war 20 Jahre lang Sopranistin bei der Bayerischen Staatsoper und beim Chor des Bayerischen Rundfunks. 20 Jahre lang. Für mich waren das 20 lange Jahre. Ja, was glauben Sie, was wir daheim alles mitgemacht haben? Das ging ja als Kind schon los. Andere Gleichaltrige wurden von ihren Müttern leise in den Schlaf gesungen. Und die Mama war natürlich viel unterwegs. Und wenn sie nicht daheim war, dann hat sie im Ensemble gesungen. Aber wenn sie daheim war, dann hat sie im Haus gesungen. Üben, üben, üben. Und das immer in dieser Lautstärke. Und immer in dieser hohen Tonlage. Oft habe ich gesagt, Mama, bitteschön, sing halt noch ein bisschen höher. Dann hört es wenigstens bloß noch der Hund. Und die Mama hat natürlich nicht nur im Ensemble gesungen, sondern auch solo auf Hochzeiten und Beerdigungen. Und zwar immer das gleiche Lied. Es war immer das Ave Maria. Egal ob Hochzeit oder Beerdigung, Ave Maria. Und offenbar liegt es daran, weil für viele die Hochzeit bereits der Anfang vom Ende ist. Ja, eine Ehe wird ja nicht eröffnet, eine Ehe wird geschlossen. Und deswegen hat sie es auch immer gleich gesungen, immer gleich traurig. Und du hast nur an ihrer Kleidung erkannt, ob heute gestorben wird oder geheiratet. Und da Hochzeiten meistens an einem Samstagvormittag stattfinden, sind wir am Wochenende durch das Üben des Ave Marias in der Früh aus dem Bett geschmissen worden. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist doch schön. Nein, das ist nicht schön. Freitagnacht war Disco-Nacht. Da kommst du vor 4 Uhr in der Früh gar nicht heim. Und du hast vermutlich noch eine Dame des Herzens mit dabei, die vor dem Einschlafen mit dir noch ein persönliches Gespräch haben will. Das heißt, bis man letztendlich schläft, ist es 6:30. Und pünktlich 8 grüßt die Maria. Affe! Gut, mich hat das irgendwann nicht mehr gestört. Das ist wie, wenn man direkt am Flughafen wohnt. Da, wenn neben dem Haus ein Flieger landet, den hörst du gar nicht mehr. Aber die, die neben dir liegt, die hört das. Und dann die Reaktionen. Alfred, wach auf. Da schreit wer.
Dadurch, dass ich vorher schon 3-4 Jahre in einer Künstleragentur tätig war, habe ich genau gewusst, was auf mich zukommt. Es war mir völlig klar, dass es dann plötzlich Bing macht, dann ist der zweite Mittermeier da und steht auf den gleichen Bühnen wie der vermeintlich große Bruder. Ich wusste sehr wohl, dass das für mich kein Zuckerschlecken wird. Und es war so eine Zwiegespalt. Einerseits habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht, auf der anderen Seite habe ich das schon innerlich gespürt, der Qualitätsdruck, der da ist, den ich mir auch selbst auferlegt habe. Ich wollte nicht irgendwie jetzt rauskommen, hier steht der Große und jetzt kommt der zweite Bruder und ja, der versucht jetzt das Gleiche, aber das reicht hinten und vorne nicht. Das wollte ich vermeiden, dass hier irgendwie jemand auf die Idee kommen könnte, sagt, ja, okay, weil es bei ihm jetzt funktioniert, weil er ganz gut verdient, jetzt kommt der Nächste daher und versucht etwas, was ihm überhaupt nicht liegt. Ich wusste ja tief in mir drin, ich kann es, nur möchte ich nicht verglichen werden mit jemandem, was nicht vergleichbar ist, rein von der Art der Performance her, der Texte her, vom Fokus her, das war ja völlig was anderes.
Und natürlich hat sich der Gesang der Mutter auch auf die Wahl der Freundinnen von uns Söhnen ausgewirkt. Oberste Prämisse: bloß keine, die singt. Und Sopranistinnen sind da oben herum recht gut gebaut, ausgestattet mit 2 herausragenden Resonanzkörpern. Ja, von irgendwo muss dieser Gesang herkommen. Jedenfalls hatten bei uns Mädchen, die in diesem Bereich überproportional ausstaffiert waren, nicht den Hauch einer Chance. Da reagierst du wie ein Pavlovscher Hund. Automatisch, wenn du so einen Busen siehst, hörst du die singen.
Der Wunsch, sich künstlerisch deutlich von seinem Bruder abzugrenzen, ging sogar so weit, dass sich Alfred Mittermeier bei seinem ersten Kurzauftritt auf der offenen Bühne in München sogar namentlich zu unterscheiden suchte.
Da bin ich mit meinen beiden Vornamen angetreten, Alfred Ludwig. Hab das Mittermeier weggelassen, da wurde mir, irgendjemand hat gesagt, ja, der Name Mittermeier ist belegt. Ich dachte mir, ja, wenn der belegt ist. Und da bin ich mir so blöd vorgekommen. Wieso trete ich Trottel mit meinen beiden Vornamen an? Ich heiße so und aus. Dann war das Thema für mich durch. Ich habe das einmal vielleicht machen müssen, um zu erkennen, dass es der größte Blödsinn ist, was ich da jetzt gerade vorhabe.
Mit der Ochsentour schließlich, von der es leider keine sendefähigen Aufnahmen gibt, konnte Alfred Mittermeier aber bereits erste Kleinkunstpreiserfolge feiern.
Ich habe gedacht, nach 3 Jahren Ochsentour, so, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viele Bühnen bespielt, wobei damals der Schwerpunkt auf Bayern lag. Inhaltlich ging es da nicht raus, ganz ehrlich, weil sehr bayerische Elemente mit drin waren, aufgrund der gesamten Lebensthematik einfach. Und dachte mir, okay, Ochsentour hast du jetzt hinter dir, jetzt kommt das Zuckerschlecken. Dem war nicht so. So schnell ging es nicht, so schnell ist der Hebel nicht umgelegt worden. Aber ich kam mit dem zweiten Programm zumindest raus aus Bayern und da ging es dann auch schon in die Schweiz und nach Österreich und auch rauf bis an die Nordsee.
Mit seinem zweiten Soloprogramm Zuckerschlecken jedenfalls begab sich Alfred Mittermeier ins politisch-satirische Fach und balanciert darin zwischen Politik, Boulevard und Alltag.
Aber ist ja wurscht. Wir Deutsche sterben eh aus. Ja, nicht nur die Eisbären. Und die SPD-Mitglieder, auch wir. Ja, die SPD hat große Probleme. Bauer sucht Frau, SPD sucht Mitglied. Die nehmen mittlerweile jeden auf. Der Parteiverstand sagt, jeder ist willkommen, egal ob unrasiert, gewaschen oder nicht. Was ist die Folge? Immer mehr SPD-Mitglieder sind nicht ganz sauber. Jedenfalls, wir sterben aus. Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Traditionen sterben aus. Ja, fragen Sie mal einen jungen Burschen, ob er schon mal beim Fenstern war. Der sagt, ja, mei, ich hab halt Windows.
Da ist wahnsinnig viel angerissen worden, sehr, sehr viel Tagespolitik, die mir dann letztendlich auch über den Kopf gewachsen ist, weil die bestehenden Nummern, die eine längere Haltbarkeitsdauer hatten, der Anteil war zu klein, vom Zeitlichen her gesehen, und daher ist es sehr sprunghaft geworden, ständige Aktualisiererei, dann Rücktritt da, Skandal dort, kann man nur 2 Wochen spielen, das trägt sich nur 6 Wochen und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, ich komme da in so eine Abhängigkeit rein. Ich komme in so eine Abhängigkeit rein, was die großen politischen Parteien machen. Und das hat mich dann hinten raus so angeödet, dass ich das nicht mehr haben wollte. Nur gezwungenermaßen die Zeitung zu lesen, die Nachrichten zu schauen. Ich habe mir da ein Stück Freiheit auch genommen, ein Stück künstlerische Freiheit, dass ich mich mit Themen beschäftigen muss, die mich derzeit gar nicht so tangieren. Nur weil es gesellschaftlich momentan sehr, sehr hoch angesagt ist.
Der scheinbare Ausweg kam dann 2010 mit dem 3. Programm Sündenbockerei, weil er nun quasi gar keine Politik mehr gemacht habe. Stattdessen beschäftigte er sich, ausgehend von der Schuldfrage damals im Paradies, mit vielen historischen und tagesaktuellen Sündenböcken.
Was ich im Nachhinein auch nicht als wahnsinnig toll rauskristallisiert hat, weil ich es auch kann und weil es mein Publikum auch von mir erwartet hat. Wieso sagt er nichts zu dem oder zu dem oder zu dem oder irgendwie was Aktuelles? Ich habe mich da sehr, sehr straight an einem Thema festgebissen, habe das anhand der Bibel abgehandelt, aber auch ein Bogen, aber die Nummern standen für sich separat da.
Gehen Sie mal in Paris ins Cabaret. Französisches Cabaret. Ja, das läuft anders ab wie deutsches Kabarett. In Frankreich, da tobt der Bär, da pfeift der Straps, da kriegt man was für sein Geld. Das ist nicht so wie heute Abend. Jetzt werden Sie sagen, ja, Alfred, lass die Puppen tanzen. Wenn es nach mir ging, dann wäre da eine Stange. Aber der Veranstalter hat gesagt, das hier ist ein anständiges Haus. Habe ich gesagt, genau. Und Paris Hilton kann lesen. Und dann habe ich gesagt, gut, okay. Ich halte mich zurück. Aber wenn das Publikum loslegt, wenn im Zuschauerraum die Hüllen fallen, wenn sich Blusen öffnen und Körperwelten auftun, wenn der ganze Raum brüllt, Alfred, pack mir ce soir, dann kann kein Mensch von mir erwarten, dass ich mich hier in voller Montur hinstelle und deutsches Kabarett mache. Aber der Veranstalter hat gesagt, doch, dafür werden Sie bezahlt. Und das ist ein Argument. Deswegen mache ich jetzt weiter im Programm. Das Thema heißt Sündenbock. In dem Fall ist es der Veranstalter. Diese Spaßbremse. Mäh. Ja, der ist schuld, dass es nicht zu dem kommt, was Sie und ich gerne hätten.
Erst mit Extrawurst ist aus, hat Alfred Mittermeier 2013 nach 3 Soloprogrammen endlich zu seinem ganz spezifischen Mix gefunden.
Kein Programm war ja grundfalsch, sondern es waren gute Elemente drin, sehr gute Elemente, aber auch Elemente, die halt nicht tragbar waren. Und die habe ich im Laufe der Zeit eliminieren können. Die Stärke besteht einfach darin, dass man das Erkennen dann abstellt und da nicht irgendwie dran festhält und sagt, ja, das mache ich jetzt wieder, aber jetzt mache ich es ein bisschen anders, sondern merken, sich selbstkritisch gegenüberstehen und das zu hinterfragen und das Ganze zu optimieren.
Ja, oft sitzen so unlustige Menschen im Publikum. Vorname Ernst. Sargträgerausstrahlung. Grimmig, Knecht Ruprecht, Aura. Und ausgerechnet, die sitzen immer ganz vorn. Und schau mich an, wie der Bischof, der bei einem Ministranten abblitzt ist. Und das bleibt den ganzen Abend so. Egal, was man da hier oben macht, da kannst du Purzelbäume schlagen. oder Kinder, wurscht. Die sitzen da, die Arme verschränkt. Ich lach nicht. Und sowas werde ich nie verstehen. Ich gehe doch nicht zu einem Unterhaltungskünstler. Zu einem Meister des Humors. Und lach nicht. Ja, das ist wie wenn ich aufs Oktoberfest gehe und dann bestelle ich mir eine Maß Fanta. Dann, nach 2 Stunden erstklassigen Kabarett, erfolgt der Schlussapplaus. Kinder werden mir entgegengestreckt. Ich mache heile, heile Segen. Es gibt Ovationen, Applaus, Beifall. Ich bin erschöpft, aber glücklich. Mit letzter Kraft verbeuge ich mich. Plötzlich von unten, aus dem Publikum. Zugabe. Zugabe. Ausgerechnet der Bischof, der will eine Extrawurst. Und genau das ist das Wesen der Extrawurst. Der will sie am meisten haben, der sie am wenigsten verdient. Im Duden steht, Extrawurst ist eine Sonderbehandlung, eine Bevorzugung. Jemand bekommt mehr, als ihm ursprünglich zusteht. Und es hat was Anrüchiges, ein Geschmäckle. Dabei war die Extrawurst in ihrer ursprünglichen Form etwas Positives. Die kennen wir alle. Die haben wir alle gekriegt. Die erste Extrawurst in unserem Leben ist ein Klassiker.
Die Grundlage ist eine Metapher oder ist ein Bild aus meiner Kindheit. Wenn man als Kind mit der Mutter zum Einkaufen zum Metzger ging, da gab es in Bayern immer eine Scheibe Gelbwurst. Und Gelbwurst heißt in Bayern Hirnwurst. Und da bin ich auf die Idee gekommen zu sagen, wenn die Welt mehr Hirnwurst essen würde, dann würden viele Dinge nicht mehr passieren, viele negative Dinge, sondern dann würde man vorher überlegen, bevor man irgendwas macht oder sagt, und bestimmte Auswüchse könnten da bereits im Keim erstickt werden. Und diese Gelbwurst, diese Hirnwurst zieht sich so das ganze Programm durch, aber sehr lose auch. Ich kann da rausgehen, ich kann da wieder reingehen, ich kann es politisch ummünzen, ich kann es gesellschaftlich ummünzen. Und da habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht, funktioniert es auch außerhalb von Bayern? Und es hat funktioniert, man muss es nur erklären. Also dieses Lokale ist gar nicht so schwierig, wenn man es schlüssig erklären kann, dass es auch für das Nordlicht nachvollziehbar ist.
Vor dem Hintergrund der eigenen, eher aufgezwungenen Gelbwursterfahrungen erläuterte Alfred Mittermeier die damals großen Themen der Zeit, etwa die Griechenland-Finanzkrise oder die dilettantischen Versuche, ein NPD-Verbot durchzusetzen. Er bewunderte die Professionalität der NSA, geißelte die sprachlichen Verquotungen und spielte die Gleichberechtigungsbestrebungen mal exemplarisch durch, und dann wieder ging es um Waffenexporte, Gott und seinen Preis oder um den arabischen Frühling. Und er ließ sogar den Euro selbst über seinen Zustand lamentieren.
Sitzt am großen Währungstisch in einer Runde und sinniert vor sich hin. Also wie die mich behandeln? Am Berliner Flughafen schmeißt mich aus dem Fenster? An der Börse werde ich verspekuliert. In der Schweiz muss ich mich verstecken. Und in Liechtenstein werde ich gewaschen. Sobald ich herumliege, werde ich weniger. Ständig muss ich arbeiten, damit ich mich vermehre, weil sonst der Deutsche behauptet, ich bin keine Mark mehr wert.
So deklinierte er die unterschiedlichsten Formen der Sonderbehandlung durch. Von der Fleischtheke bis zur EU, von den FIFA-Ungereimtheiten bei der WM-Vergabe nach Katar bis zur Steuerhinterziehung als private Sparmaßnahme. Denn man glaubt es ja kaum, wie es wirklich um die Armut in Deutschland bestellt ist.
Noch vor kurzem, wenn einer gesagt hat, ah, ich lebe an der Armutsgrenze, da hat man gewusst, ja, wahrscheinlich wohnt er neben einem Griechen. Heute weiß man, nein, der wohnt neben einem Zahnarzt. Zahnärzte, es gibt keinen Berufsstand, der in den letzten Jahren so verarmt ist wie die Zunft der Zahnärzte. Die sind durch das soziale Netz gerauscht wie eine Fliegerbombe durch die Wolken. Wumm. Die unterste Unterschicht der untersten Unterschicht. Bettelarm. Wir haben Zahnärzte, die stellen sich an Samstagen vor Standesamt, damit sie ein bisschen Reis erwischen. An Andere verkleiden sich als Ente, schwimmen auf dem Weiher, schnappen nach Brot. Wenn Sie heute in dem Fußgängerzone Menschen sitzen sehen, die darauf warten, dass man Geld in den Hut hineinschmeißt, dann sind es ausnahmslos keine Zahnärzte. Zahnärzte können sich keinen Hut mehr leisten. Die können sich nicht einmal mehr gesetzlich versicherte Patienten leisten. Da zahlen die drauf. Und deswegen nehmen die einen nicht mehr. Und wenn, dann hat man Wartezeiten, man hat Probleme mit dem Milchzahn, bis man drankommt, geht es um die dritten.
Alfred Mittermeier spießt die Absurditäten des Alltags auf, überträgt sie aufs große Ganze. Denn ihn bewegt die Frage nach der Gerechtigkeit. Ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt in seinem Programm.
Also ich bin ein Freund der Gleichberechtigung und deshalb fordere ich genauso viele Männerparkplätze wie Frauenparkplätze. Die Parkplatzverteilung bei uns im Land ist eine Extrawurst nach der anderen. Wir haben Frauenparkplätze, Mutter-Kind-Parkplätze, Behindertenparkplätze. Der Rest sind Anfahrtszonen für Rettungsfahrzeuge. Ich sag's mal so, als nicht behinderter Mann ohne Feuerwehrauto. Mir ist es wurscht. Ich für mich habe dieses Problem gelöst. Ich habe jetzt immer meine Mama mit dabei und dann stellen wir uns auf einen Mutter-Kind-Parkplatz.
Also ich habe mich entwickelt vom Persönlichkeitskabarett hin zum global-politischen Kabarett mit einem hohen Anteil auch an Alltagssituationen, Alltagskritik. Also ich mache immer sehr gerne einen Mix. Das hat sich bei mir, insbesondere in den letzten Programmen, so entwickelt, dass ich einen Mix machen möchte aus Tagespolitik und aus Trends oder Nummern, die der Zeitgeist so hergibt, die aber mit der Politik an sich überhaupt nichts zu tun haben.
Alfred Mittermeier will kein rein politischer Kabarettist sein, keiner, der gnadenlos draufhaut und die Dinge schlecht redet, sondern der Wert darauf legt, in alle Richtungen auszuteilen und der die Leichtigkeit in der Schwere sucht.
Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe 3 Programme gebraucht, um meinen Stil zu finden. So lange hat es gedauert. Ich habe ihn immer wieder geändert und optimiert. Da gehört auch Mut dazu, zu sagen, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei oder ich fühle mich da jetzt nicht mehr so wohl, sondern ich stelle jetzt mal um. Ich versuche das anders zu handeln. Und ich habe 3 Mal umgestellt und erst beim 4. Mal hat es richtig funktioniert. Und das 5. ist jetzt, so das aktuelle Programm, ja, für mich persönlich rein künstlerisch jetzt das Sahnehäubchen obendrauf. Also fühle ich mich sehr, sehr wohl.
Natürlich brauchen wir eine Regierung. Nur die Frage ist, welche? Wie hätten Sie es denn gern? Mitte, links, rechts? Man kennt sich ja nicht mehr aus. Wer ist denn eigentlich noch was? Atomausstieg unter Schwarz-Gelb. Die höchste Zuwanderung unter Schwarz-Rot. Die ersten Bundeswehr-Kriegseinsätze unter Rot-Grün. Ein Linkshänder kann auch ein Rechtsträger sein. Politiker aller Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte behaupten von sich selbst, wir sind die Mitte. Und es ist verständlich, weil in der Mitte ist man sicher, wenn man nicht mehr weiß, wo rechts und links ist. Deswegen heiße ich Mittermeier. Die Mitte ist sehr beweglich geworden. Momentan marschiert sie nach rechts und das macht sie mit links. Ist aber legitim, weil im Duden steht, die politische Mitte sind alle Parteien zwischen rechts und links. Boah. Ziehung der Lottozahlen. Die 6 richtigen befinden sich zwischen 1 und 49. Es gibt heute jetzt eine linke Mitte, eine rechte Mitte, eine mittige Mitte. Letztens habe ich sogar gehört, die extreme Mitte. Das sind die allerschärfsten. Wenn einer von sich selbst behauptet, ich bin extrem mittig. So einer ist maximal minimal. Auf Bayerisch gesagt, gescheit blöd. Extreme Mitte. Ein halber Volldepp geht ins Wirtshaus und bestellt sich eine Maß Radlerhalbe.
zum Schreiben geht Alfred Mittermeier übrigens in den Keller.
Ja, allerdings ist es ein Hanghaus. Ein Hanghaus, wo ich also auf einer Seite eine Tür habe, wo ich rausgehen kann, wo auch eine Terrasse ist. Und da bin ich ziemlich abgeschottet vom Rest des Hauses, bin da sehr für mich. Das ist ein sehr relativ kleines Büro, kleiner ging's gar nicht, weil ich auch ein paar Quadratmeter brauche, um zu üben. Also sprich, ich habe einen Notenständer drin, wenn ich die Texte dann lerne, dann gehe ich auf und ab und so lerne ich meine Texte. Da bin ich also ziemlich weg vom Schuss. Steht ein riesen überdimensionaler Schreibtisch drin, ein Haufen Bücherregale und mehr ist nicht.
Dorfen ist immer noch, beziehungsweise seit Jahren wieder, seine Heimat. Hier lebt er in einem Drei-Generationen-Haus mit seiner langjährigen Lebensgefährtin und ihren beiden Kindern.
Das heißt, ich habe auf das Vergnügen verzichtet und habe die beiden aufgezogen. So schaut's aus bei mir, privat. Ja.
Ansonsten hält er sich mit privaten Äußerungen bedeckt. Dazu hat er in seinem ersten Programm Ochsentour alles gesagt. Auf die Bühne kommen dagegen die Dinge, die ihn darüber hinaus emotional betreffen. Und dann mit dem nötigen Augenzwinkern, manchmal auch mit einem Spruch, der unangenehme Themen leichter verpackt. Und er ist dabei nicht nur ein glühender Fan von Worten mit doppelter Bedeutung, sondern, Büttenreden gestählt, auch dem unreinen Reimen sehr zugetan, in das er scheinbar völlig unvermittelt verfällt, wenn es darum geht, die Dinge fazitmäßig zu untermauern.
Es ist der Islam ein Exote, wenn es geht um die Frauenquote. In dieser Religion ist Emanzipation Illusion und führt zu erheblicher Irritation. Der Mann geht voran, die Frau hinterher. Was sie dabei denkt, interessiert ihn peripher. Aber natürlich gibt es auch ein Ladies First in einem Sumpfgebiet. Da geht die Frau zuerst. Die Frauenquote in der freien Wirtschaft ist auch sehr schwach. Wir haben kaum Frauen in den Vorständen der DAX-Konzerne. Die lehnen die Quote ab. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Weil Frauen werden ja bedeutend schlechter bezahlt als wie Männer. Das heißt, mit mehr Frauen sparen sich die einen Haufen Geld. Was denkt sich da der männliche Aufsichtsrat? Na, lieber zahlen wir mehr und sparen uns die Nerven. Alleine diese immensen Abfindungen. Ein Vorstandsvorsitzender fährt einen Konzern an die Wand und kassiert dafür eine Abfindung. Man gibt jemand einen Haufen Geld, damit er nichts mehr tut, damit er endlich geht. Das ist wie wenn ich zu Ihnen sage, wenn jeder noch einen 20er drauflegt, dann höre ich auf. Eine Frau würde sich mit einer Abfindung nie abfinden. Die hört nicht auf.
Das hatte ich eigentlich schon immer, diese Sprachverliebtheit. Da bietet ja die deutsche Sprache ein schier unerfüllbares Forum, was man alles machen kann, dadurch, dass wir für einen Ablauf 10, 20 verschiedene Wörter haben. Und wenn man mit Sprache umgehen kann, wenn man sich mit Sprache beschäftigt, dann kriegt man oft Bedeutungen raus. Man sagt zweimal das gleiche Wort, hat aber eine völlig unterschiedliche Bedeutung. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, also hier sprachlich zu jonglieren. Vielleicht überdehne ich das auch manchmal, aber das ist so eine Spielerei auch. Und ist auch gar nicht geplant, das passiert beim Schreiben. Da kommt man dann irgendwie in eine Richtung, wo man sagt, da ist mehr drin. Also aus dem Verb, da kann man ableiten und so weiter. Das ist so ein Gefühl, was sich im Laufe der Jahre entwickelt. Man spürt das. Ist so, man entwickelt so einen Instinkt für sprachliche Finessen. Das kann man nicht planen, das kommt so. Ich gehe da also gar nicht so technisch ran, sondern da kommt dann irgendwie so eine Info von irgendwo her, was weiß ich, schickt der liebe Gott vielleicht. Und dann merke ich, da kann man noch drin rumbohren. Das geht zwar nicht immer, manchmal versteigt man sich auch völlig, weil der Zuschauer das gar nicht versteht, diese queren Gedankenvorgänge. Dann ist es auch ganz schnell wieder raus, aber ja, ein paar so Highlights bleiben schon und das ist dann wunderbar.
Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir sogenannte Gefährder im Land haben. Gefährder sind laut Innenministerium, ich zitiere, Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie erhebliche Straftaten begehen können. Und es sind nicht nur potenzielle islamistische Terroristen, sondern auch Rechtsradikale. Und derzeit gibt es bei uns im Land rund 550 islamistische Gefährder und 20 Rechtsradikale. Und das heißt, Nazis gibt es bei uns praktisch nicht. obwohl es 2015 knapp 14.000 Straftaten von rechts gab. Und es waren immer nur diese 20. Da kommt jeder im Jahr auf knapp 700 Gewalttaten. 1,9 am Tag alle 12 Stunden. Das schafft kein Chinese. Es könnte natürlich sein, dass es bei diesen Nazi-Gefährdern eine Dunkelziffer gibt. Aber die kann man nicht beziffern. Es gibt keine Statistik für Dunkelziffern. Das Einzige, was man sicher weiß, je höher die Dunkelziffer, desto größer die Ahnungslosigkeit. Und deswegen ist die Dunkelziffer in der Rubrik Seitensprung am höchsten. Da kommt nichts raus. Machen wir einen Test. Wer von Ihnen geht regelmäßig fremd? Hand hoch. Bleibt im Dunkeln. Und diese Gefährder müssen alle vom Verfassungsschutz überwacht werden. Und das ist ein Riesenaufwand. Das ist nicht so wie früher am Wandertag. 30 kleine Gefährder, 2 Überwacher. Man braucht bis zu 40 Beamte für die lückenlose Überwachung von einer Person. Und die tun alles. Beobachten, belauschen, bespitzeln. Und die machen denen Auflagen. Einschränkung der Reisefreiheit. Man nimmt dem Gefährder seinen Pass und er kann Deutschland nicht mehr verlassen. Und das verwirrt. Einerseits dürfen Terroristen nicht einreisen, aber wenn er schon mal da ist, dann darf er nicht mehr raus. Macht aber Sinn. Gut, dem Nazi-Gefährder ist es wurscht. Der bleibt sowieso daheim, weil im Ausland erfahrungsgemäß mehr Ausländer sind. Aber dem Islamisten ist es nicht egal. Der will im islamischen Staat eine Ausbildung machen. Und da sagt der Staat berechtigterweise, nix, du bleibst da, du machst bei uns eine Ausbildung, was Anständiges, lernst halt Gärtner, kannst den Rasen sprengen.
Seitdem Alfred Mittermeier Ende letzten Jahres mit Ausmisten unterwegs ist, um sich sozusagen gartenkabarettistisch mit dem Unkraut und den Neurosen in unserem Land zu beschäftigen, hat er das Gefühl, seinen künstlerischen Weg endlich gefunden zu haben. Und man braucht es eigentlich gar nicht extra zu betonen. Aus dem Schatten seines Bruders hat er sich längst erfolgreich herausgespielt. Deutlich politischer und wortspielerischer, manchmal auch ziemlich zynisch und schwarzhumorig.
Bei mir ist es so, ich würde jetzt kein 2-Stunden-Programm abliefern wollen, ausschließlich über Politik. Ich möchte aber auch kein Programm haben, wo es ausschließlich darum geht, über Mann, Frau, Familie, Einkaufen, also so die Billigthemen in Anführungsstrichen, sondern der Mix macht's zwischen, ja, mal ein Schenkelklopfer zwischendrin, den habe ich schon auch ganz gern mit dabei und dann aber auch was Intelligentes, mal was Philosophisches vielleicht auch, so ein bisschen auf und ab muss es gehen. Und da fühle ich mich sehr gut mit Ausmisten, vor allen Dingen, weil es ein Programm ist, was von Anfang an funktioniert hat. Selbst die Vorpremieren liefen schon klasse, da war ich selber überrascht, dass das Ding schon so rund geworden ist und hat mir sehr deutlich gezeigt, dass der Weg der richtige ist.
Sie hörten, wenn einem alles Wurst ist, scheint das Leben leicht.
Ja, fürs Hirn, da gibt's eine Gelbwurst und wenn ich krank bin, gibt's eine Hühnersuppe.
Der bayerische Kabarettist Alfred Mittermeier.
Es soll was bleiben. Irgendwas soll bleiben. Das Schlimmste ist, wenn heute die Leute rausgehen und sagen, ach, das war ganz nett. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Lieber polarisiere ich, wenn einige sagen, nee, also das ging ja gar nicht, was der gemacht hat da oben. Aber wenn alle rausgehen und sagen, das war ganz nett, das ist ja der kabarettistische Offenbarungseid.
Ein Porträt von Achim Hahn.
Durch einen weltweiten Gelbwurstkonsum erhöhen wir die Hirnmasse und senken gleichzeitig die Deppenquote, beziehungsweise die Deppinnenquote.
Redaktion Daniela Meyer und Kerstin Janse.